Hallo und herzlich willkommen im Reisestüble, dem Interview-Podcast mit mir, Alex, eurem Host. Ich spreche hier mit Menschen, die mich interessieren und inspirieren. Im Reisestüble soll es hauptsächlich darum gehen, über Geschichten zu berichten, die einen im Leben verändert haben. Begegnungen, Erkenntnisse, Erlebnisse, die dafür gesorgt haben, aus alten Mustern auszubrechen und Neues zu wagen. Meine heutigen Gäste sind Hanna und Greta. Die beiden haben sich am 9. Juli 2021 auf ihren Fahrradsattel geschwungen, mit dem Ziel, Afrika zu entdecken. Auf ihrem Instagram-Kanal Hanna und Greta erreichen sie mittlerweile über 80.000 Menschen mit ihren authentischen Eindrücken aus Westafrika. Die beiden beweisen meiner Meinung nach, dass man mit Hilfe von Instagram nicht, wie häufig behauptet, eine Fake-Welt zur Schau stellt, wo alles perfekt läuft, sondern hautnah und ehrliche Eindrücke über andere Kulturen und Menschen teilen kann. Alles begann mit Ghana, haben sie in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil geschrieben. Welche Motivation dahinter steckt und welchen Einfluss ihre Eltern auf ihr Leben und ihr Denken haben, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Außerdem spreche ich mit den beiden über die neuen Perspektiven, die sie während ihrer Reise für sich entdeckt haben, warum sie sich in Marokko verliebt haben und warum es trotz einem hohen Wohlstand, den wir in Deutschland genießen, erlaubt ist zu meckern. Nämlich hören wir ja häufig so Sätze wie, hey, beschwer dich nicht, die Menschen in Afrika sind viel ärmer dran als du. Und genau ihre Ansicht, die sie vermitteln, haben mir selbst geholfen, gewisse Punkte aus einer anderen Ebene zu betrachten. Und deshalb freue ich mich umso mehr, das Interview heute mit euch zu teilen. Kleine Randnotiz an der Stelle, bevor es losgeht. Dadurch, dass die beiden sich mitten in ihrer Reise befinden, wird es im Hintergrund manchmal etwas lauter. Wobei ich finde, dass das Ganze nochmal unterhaltsamer und authentischer macht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und der Folge mit Hanna und Greta. Herzlich willkommen, Hanna und Greta. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier mit euch sprechen darf im Reisestüble. Ihr seid aktuell in Afrika und ich bin durch meine Freundin auf euch aufmerksam geworden. Aber erstmal herzlich willkommen hier und sagt doch mal ganz kurz für alle, die zuhören, wo ihr aktuell seid.
Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und wir sind gerade in Accra, in der Hauptstadt von Ghana. In einer kleinen Wohnung. Eigentlich schlafen wir immer im Zelt, aber jetzt in der Hauptstadt sind wir in der Wohnung und ja.
Sehr schön. Warum jetzt statt Zelt mal eine Wohnung?
Wir machen das öfter, dass wir in Städten oder in kleineren Städten und Dörfern trotzdem im Zelt schlafen, aber da fragen wir dann nach dem Dorfplatz oder der Schule oder so oder Kirche, wo wir schlafen dürfen. Und jetzt in der Hauptstadt dachten wir, es vielleicht ganz gut, wenn wir da nicht mitten in der Stadt in der Kirche schlafen. Und ja, vor allen Dingen, weil wir hier länger bleiben und ein paar Sachen erledigen müssen, dann ist das immer gut, wenn wir unseren privaten Bereich haben.
Ja, sehr cool. Ist es so, würdet ihr sagen, ist es so die Regel oder die Ausnahme jetzt, sag ich mal, in einer Unterkunft, also sag ich mal, so eine Base zu haben?
Eher die Ausnahme. Also wir machen das eigentlich extrem selten, in den Hauptstädten halt immer mal. Vor allem, weil wir da uns oft um irgendwelche Visa-Anträge kümmern müssen und dann eben länger in den jeweiligen Städten bleiben müssen. Aber wir hatten auch schon Phasen, wo wir 3 Monate kein einziges Mal. Oder doch, wir waren in Unterkünften, also nicht in Unterkünften, aber in
Häusern,
aber halt, wir haben nicht selber was gemietet oder so, sondern wurden halt eingeladen. Aber wir hatten 3 Monate manchmal keine Zeit, keine private Zeit für uns. Aber ja, es ist eher die Ausnahme auf jeden Fall.
Okay, verstehe. Jetzt, ich glaube, Hanna, vielleicht nervt dich die Frage schon, weil du hast auch letztens erst in Instagram gesagt, ihr habt euch ein bisschen distanziert in der letzten Zeit von Social Media, weil dir ging es vor allem nicht gut. Willst du vielleicht für alle, die euch noch nicht kennen, kurz anschneiden, warum es dir nicht gut ging und was so in den letzten Tagen bei euch abging?
Ja, sehr gerne. Ich hatte Malaria jetzt zum dritten Mal und es hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Also die ersten beiden Male war es nicht so schlimm wie jetzt das dritte Mal. Und ja, wir haben viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Ich war 2 Nächte stationär und ja, habe viele Spritzen bekommen, viele Medikamente. Und jetzt ist es zum Glück wieder gut. Ich habe wieder jede Menge Kraft, aber es war auf alle Fälle eine sehr anstrengende Zeit, vor allem psychisch, weil es einfach immer scheiße ist, krank zu sein auf Reisen und vor allen Dingen Malaria. Also ich bin eigentlich nie krank, aber und kenne dieses Gefühl nicht. Und jetzt war es halt ziemlich hart und ich war noch nie so krank und ja, es war nicht geil. Es war richtig scheiße eigentlich. Aber ja, ich bin wieder fit und das ist sehr, sehr gut.
Das ist das Wichtigste. Ja, als ich davon mitbekommen habe, dachte ich, also wir hatten ja auch ein kurzes Gespräch letzte Woche, dachte ich so, uiuiui, Malaria ist ja bekannt als ja sehr schwere Krankheit und man hat auch die Gefahr zu sterben. Wie war das für euch beide, dass jetzt jemand auf Reisen, vor allem du, Hanna, das dritte Mal und Greta, du gar nicht, aber wie war das Verhalten und zwischen euch? Greta, du hast dir ja wahrscheinlich auch viele Sorgen jetzt gemacht. Also wie habt ihr das zusammen überstanden?
Also jetzt hier in der Hauptstadt war das für mich oder ich habe mir keine Sorgen mehr gemacht, oder nicht so viele Sorgen, weil wir waren hier einfach in einem Krankenhaus, in einem sehr guten Krankenhaus und es wurde sich um Hanna gekümmert. Sie hatte mehrere Bluttests und es wurde wirklich sich darum gekümmert, dass es ihr gut geht. Das erste Mal, das war in Liberia, da war es auch in Ordnung, weil da waren wir zufälligerweise auch gerade bei einer Frau zu Hause und die kannte das halt. Die hat sich um Hanna gekümmert. Hanna hat auch gleich am zweiten Tag, als es ihr schlecht ging, die Malaria-Tabletten genommen und dann ging es wieder besser. Das zweite Mal, das war das Problem, als sie das hatte. Das war jetzt Mitte Januar. Ja. Und da waren wir in einem ganz kleinen Dorf hier an der Küste in Ghana. Und wir wussten nicht, was los war. Wir dachten nicht, dass es Malaria sei, weil es ganz, also nicht ganz anders war, aber schon andere Symptome als beim ersten Mal. Und Hanna, also es hat sich wohl ganz anders angefühlt. Und da war es wirklich so, wir waren halt in diesem Mini-Dorf und Hanna lag den ganzen Tag im Bett und es war so, wir wussten nicht, was wir machen sollen.
Ja, und eigentlich ist es immer so, wenn man die Behandlung anfängt, ist man nach 2-3 Tagen, merkt man schon wieder, dass es besser geht. Aber weil wir es halt nicht behandelt haben, ging es mir halt wirklich, ja, 10 Tage oder so.
Ja, eine gute Woche.
Eine gute Woche, ziemlich scheiße.
Und wir haben halt auch, also es gibt diese Schnelltests Malaria, die sind nicht, also auf die sollte man sich nicht 100%ig verlassen. Aber von denen haben wir halt welche gemacht und die waren auch alle negativ. Und es war so, ja okay, was hat sie jetzt? Und dann haben die Leute gesagt, wo wir waren, haben gesagt, ja, wir können einen Arzt holen. Und dann kam eine Krankenschwester, die halt einfach in dem Dorf gewohnt hat. Und die hat Hanna dann an Tropf gehangen und dann hat sie 2 Spritzen bekommen. Aber die konnte uns auch nicht sagen, was das jetzt für Spritzen waren. Und es war alles, ja, es war halt so doof, weil es so ungewiss war.
Ja, und die Behandlung habe ich auch nicht vollständig gemacht, also die wurde nicht vollständig durchgeführt und deswegen habe ich nämlich nochmal 2 Wochen später ist es wieder erneut ausgebrochen.
Ja, also das war dann sozusagen dasselbe Malaria.
Genau, aber ich habe halt 2-mal musste ich halt durch. Aber jetzt, ja, am Mittwoch kriegen wir die Blutergebnisse und ich hoffe, da ist dann alles gut und dann fahren wir weiter.
Neu gestärkt, ausgeruht geht's dann endlich hoffentlich für euch weiter. Ihr wahrscheinlich möchtet ihr auch jetzt unbedingt weiterkommen, oder? Weil ihr habt das letzte Mal am Telefon gesagt, so ihr hängt ja jetzt schon ein bisschen eine Weile, ihr habt noch gar nicht viel von Ghana gesehen. Ihr möchtet jetzt eigentlich mal weiterkommen.
Also wir sind jetzt seit ein bisschen über einem Monat in Ghana. Und wir hatten so, keine Ahnung,
2 Wochen sind wir vielleicht Fahrrad gefahren.
Ja, und davon war eine Woche was, wo wir was gesehen haben. Und die andere Woche war eigentlich nur auf der Hauptstraße auf dem Weg nach Accra. Nur so, okay, wir wollen da jetzt nur hin. Und also wir haben eine Woche sozusagen in Ghana verbracht, die uns auch gefallen hat.
Ja, die restliche Zeit war ich halt krank.
Ja, und jetzt ist es irgendwie an der Zeit, okay, wir wollen jetzt auch mal irgendwie das Land kennenlernen und mit guter Laune in dem Land sein.
Verständlich. Vielleicht an der Stelle, wenn ich richtig recherchiert habe, seid ihr am 9. Juli 2021 gestartet. Ja, richtig? Yes, gut recherchiert. Vielleicht könnt ihr mal so einen kurzen Wrap-up machen. Was habt ihr ab da an erlebt oder was waren so Schlüsselmomente? Wo seid ihr entlang gefahren? Und dass man weiß, wie seid ihr überhaupt nach Ghana gekommen?
Also,
wir haben so viel krasse Sachen erlebt. Ja. Es ist so schwer, jetzt da so einzelne Momente rauszupicken.
Aber vielleicht ganz am Anfang, wir sind halt, unsere Route ging als erstes in die Niederlande. Wir wollten ans Meer, nach Den Haag. Das hat auch gut geklappt und wir haben davor, also wir reden schon, oder wir haben schon 2 Jahre, bevor wir diese Reise angefangen haben, nur von dieser Reise geredet. Und alle in unserem Umfeld wussten, okay, die beiden wollen diese Reise machen, die wollen mit dem Fahrrad nach Südafrika fahren. Und wir haben das halt so schon ein bisschen an die große Glocke gehangen. Also es war für uns halt der Traum, der Traum. Und dann haben wir auch zu Hause, haben wir irgendwie Abschiedsfeiern gemacht, dann in der Woche, bevor wir gefahren sind. Wir haben alle unsere Sachen in Kartons gepackt und alle in ein Zimmer gestellt und waren so, okay, wir ziehen jetzt aus, wir sind jetzt weg. Wir haben uns verabschiedet unter Tränen. Und 2 Wochen später saßen wir wieder zu Hause, weil...
Mit den Fahrrädern, mit all unserem Gepäck.
Und waren dann auch erstmal nochmal 2 Wochen da. Weil wir sind während der Corona-Hochzeit losgefahren und innerhalb von 2 Tagen wurden die Niederlande als Hochinzidenzgebiet erklärt und wir mussten sofort das Land verlassen. Und dann, weil wir noch die 2. Corona-Impfung brauchten, durften wir Deutschland für 2 Wochen nicht verlassen und haben dann eben in der Zeit wieder zu Hause gehangen.
Ja, es war sehr deprimierend und sehr peinlich, aber ja. Danach ging es relativ gut.
Ja.
Und dann sind wir genau in Westeuropa gefahren. Also wir sind von den Niederlanden über Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal in den Süden gefahren und waren dann auch noch auf den Kanarischen Inseln, weil auch die Fähre nach Marokko nicht gefahren ist wegen der Corona-Pandemie. Aber ja, da haben wir dann die Zeit ausgesessen und als die Fähre dann wieder gefahren ist, sind wir rüber nach Marokko und dann einfach immer entlang der Küste Richtung Ghana. Also alle Länder, die an der Küste liegen, sind wir durchgereist. Und noch so besondere Momente waren, als wir in Marokko waren. Marokko hat uns sehr gut gefallen und wir waren dort 7 Monate und haben halt wirklich tolle Menschen kennengelernt, mit denen wir unfassbar viel Zeit verbracht haben. Und das sind so die schönsten Momente für uns, weil so eine Reise kann auch ganz schön einsam sein, weil man immer relativ schnell den Platz wechselt und
immer fremd ist.
Ja, und ganz viel auch nur so Smalltalk ist und so, wir schließen viele Menschen in unsere Herzen, aber dann halt nur für diese Zeit und danach schreiben wir dann vielleicht nochmal manchmal, aber halt nicht so tiefe Freundschaften. Und in Marokko haben wir halt wirklich tiefe Freundschaften geschlossen und das war super, super, super schön.
Ich komme auf diese Themen, also vor allem auch Marokko, komme ich nochmal drauf zurück. Vielleicht vorab mal die Frage für alle, die jetzt noch nie auf dem Sattel saßen oder irgendwo hingefahren sind, geschweige Bikepacking gemacht haben. Manche oder ich wüsste jetzt vielleicht in dem Moment auch nicht, wie ich von München nach Köln komme, ja? Und ihr sagt jetzt, ja, wir fahren jetzt durch Afrika. Wie muss man sich das vorstellen? Wie macht ihr eure Pläne? Habt ihr überhaupt einen Plan? Wie geht ihr da vor?
Also es ist gut die Frage, habt ihr überhaupt einen Plan? Weil das können wir eigentlich ziemlich schnell mit Nein beantworten. Wir haben öfter mal Ideen. Ob die dann so klappen, ist eine ganz andere Frage. Aber genau, Navigation kommt einfach total auf das Land drauf an. So in Marokko zum Beispiel hatten wir so ein paar Städte, wo wir wussten, okay, da wollen wir hin, oder wir wussten so ein paar Orte, wo wir hin wollen, und dann haben wir einfach geguckt, wie kommt man da hin, wo sind Straßen, und haben dann halt diese Straßen genommen. In manchen Ländern oder in manchen Regionen gibt es dann also eine offensichtliche Straße, wie zum Beispiel in der Westsahara. Da gab es eine Straße, die geht an der Küste lang und da gab es dann einfach keine andere Möglichkeit. In Mauretanien gab es auch so gefühlt 3 Straßen, die man nehmen konnte. Aber es ist wirklich hier in den westafrikanischen Ländern ganz oft, wir stehen an einer Kreuzung und sind, okay, rechts oder links, hoch oder runter und entscheiden dann einfach so.
Ja, es ist relativ einfach, weil wir wissen ja, wir wollen immer nur Richtung Süden fahren. Und wir benutzen auch keine...
ist gerade sehr laut hier.
Wir benutzen auch keine spezielle Karte oder so. Wir haben eine Offline-Karte und halt Google Maps. Und ja, wir nehmen einfach die Straßen, die da sind. Wir planen jetzt nicht wirklich krass. Wenn wir aber planen müssen, so zum Beispiel, wenn wir durch die Wüste gefahren sind und wir einfach auf Wasser und Essen achten mussten, da haben wir dann natürlich... geplant, ja, also versucht da muss, zu planen.
Da hatten wir dann eine Ahnung, wie die Strecke wird und an welchen Stellen man Wasser holen kann, an welchen Stellen man Essen kaufen kann und dann haben wir dementsprechend geplant. Aber das ist hier in Westafrika überhaupt nicht mehr nötig, weil man findet, an jeder Ecke findet man Essen und überall gibt es öffentliche Brunnen, wo man sich einfach Wasser abfüllen kann. Deswegen hier muss man halt auch einfach nicht planen.
Jetzt, in meinem Kopf kam jetzt auf, Afrika ist ja riesengroß, aber wir haben ja von Afrika immer ein sehr vereinfachtes Bild, was hauptsächlich durch die Medien kommt. In Afrika ist Wassermangel, in Afrika sind arme Menschen, da gibt es nicht so viel. So, wenn man dieses vereinfachte Bild von Afrika hat, dann sagt man sich so, durch Afrika mit dem Fahrrad, das mache ich nie im Leben, weil da komme ich nicht durch. Was habt ihr mittlerweile für ein Bild, auch wenn ich jetzt schon euch zuhöre und ihr sagt, ich finde dort, da findet man meistens immer alles, gerade in Westafrika. Wie hat sich euer Bild während der Reise schon verändert zu einem, kann man sagen, zu einem viel besseren oder hattet ihr gar kein richtiges Bild davon, weil ihr gesagt habt, ihr schaltet das eigentlich alles aus, was ihr durch die Medien so kennengelernt habt?
Also so ganz vorurteilsfrei oder ganz ohne Erwartung sind wir natürlich nicht rübergegangen, weil jeder hat irgendwie ein Bild von Afrika. Aber es hat sich super, super, super viel schon verändert. Also so zum einen die Sicherheit. Wir fühlen uns überall unfassbar sicher. Ja. Wir schlafen halt ganz, 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 ganz häufig draußen. Wir schließen nie unsere Fahrräder ab. All unsere Sachen sind immer draußen.
Uns wurde noch nie etwas geklaut.
Und wir haben uns halt wirklich immer sicher gefühlt, also egal, wo wir waren. Ja. Und das ist halt, ja, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also ich weiß noch, als wir nach Marokko rübergefahren sind, haben wir halt echt ein bisschen Angst oder Respekt vor Marokko gehabt, weil halt super viele Menschen uns gesagt haben, ja, wir sollen das nicht machen.
Und auf gar keinen Fall wildcampen und auf gar keinen Fall nach Sonnenuntergang und auf gar keinen Fall das machen und das machen und das machen.
Und da haben wir uns dann halt echt irgendwie schon eine Route rausgesucht und haben uns mit ganz vielen Menschen in Kontakt gesetzt.
Und hatten so an jeder Etappe, also wir hatten so uns tatsächlich Tagesetappen ausgesucht und hatten dann bei jedem Ende hatten wir auch eine Person, wo wir potenziell schlafen könnten, also über Couchsurfing oder Warm Showers oder so.
Ja, und am Ende, wir haben, glaube ich, schon nach ein paar Tagen alles über den Haufen geworfen, und weil wir uns einfach so sicher gefühlt haben.
Unser dritter Stopp war im Zelt.
Ja. Und sonst, ja, also Afrika ist riesengroß und unfassbar divers. Also es gibt Schneeberge, es gibt die Wüste, es gibt Dschungel, du kannst, keine Ahnung, Skifahren und die Meere und so. Also es ist, ja, unfassbar vielseitig und wir haben ja schon, wir haben noch nicht viel gesehen. Also wir sind jetzt, keine Ahnung, in 8 oder 9 afrikanischen Ländern gewesen. Es gibt halt 54.
Ja, und wir waren halt nur in dieser einen Region, also genau. Nur in Marokko und Westafrika.
Genau.
Aber hier also merken wir auch schon, wie unterschiedlich die Länder zueinander sind. Also es ist wirklich so, auch so jetzt, es ist klar, dass Ghana anders ist als Mauretanien beispielsweise, weil da ist auch einfach eine riesengroße Distanz zwischen. Aber zum Beispiel auch Länder, die nebeneinander liegen, wie zum Beispiel Sierra Leone und Liberia. So, man fährt über die Grenze und man hat das Gefühl, krass, okay, es ist echt anders. Es ist wirklich, wirklich anders. Und man merkt, die Kultur ist anders. Irgendwie in den...
Das Essen,
in Läden gibt es andere Sachen. Und also wirklich über mini kleine Distanzen kann sich sau viel verändern. Und das ist irgendwie auch echt erstaunlich, weil für uns war so, ja, die Kultur in West... Oder in Deutschland wird das auch so porträtiert, die Kultur in Westafrika, immer Westafrika. Und es ist so, wow, das ist so krass.
Ich kann es voll gut verstehen, wenn irgendein Europäer für 2 Wochen nach Afrika fährt und, keine Ahnung, dann einmal in Liberia ist und einmal in Sierra Leone, dass es für diesen Menschen gleich ist, weil halt einfach alles so unterschiedlich zu Deutschland ist und so viele Eindrücke auf einen einprasseln. Aber
wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat und wenn man so ein bisschen was kennt.
Ja, es ist halt anders zu Deutschland oder zu Europa, aber trotzdem sind die Länder alle noch unterschiedlich.
Ich finde, das ist ein mega spannender Punkt, den ihr sagt. Im Vergleich zu Deutschland ist einfach Deutschland und das ist anders. Und anders ist einfach alles gleich wiederum.
Ja.
Aber wenn man in dem anderen mal wieder die Lupe herausholt und da durchfährt und die Menschen kennenlernt, die Kultur kennenlernt, dann sagt man, ey, da gibt es so viele Differenzen. Ne? Es ist so krass wie Veränderungen zwischen ein paar hundert Kilometer. Also finde ich einen richtig schönen Punkt, den ihr gerade anspricht. Es ist mir tatsächlich in Chile und Argentinien aufgefallen, als wir mit dem Fahrrad durchgefahren sind durch Patagonien und wir sind von der chilenischen Seite auf die argentinische Seite und bam, hast du gemerkt, okay, du bist jetzt woanders. So, und jetzt wieder die Sache, was ist das andere? Wie definiere ich das andere? Sehr cooler Punkt, auf den Punkt wollte ich jetzt sowieso eingehen, nämlich wie geht ihr mit dieser Veränderung um? Man stellt sich ja eine Fahrradreise eigentlich sehr langsam vor, bedeutet, man kann ja alles in Ruhe aufnehmen und bestimmt Kilo, weißt du, wenn man durch die Sahara fährt, also come on, man denkt sich so, überall ist halt Sand, aber da fährt man ja ein paar Tagen durch und denkt sich so, man hat so viele neue Eindrücke und Menschen kennengelernt. Wie geht ihr mit dieser Veränderung um?
Also wir müssen sagen, dass wir es hier in Westafrika nicht mehr so gut schaffen, damit umzugehen,
einfach weil die Länder so winzig sind. Und innerhalb der Länder ist ja auch nochmal so viel...
Also zum Beispiel in Marokko waren wir 7 Monate. Erstmal waren wir eine ultra lange Zeit. Marokko ist zwar auch sehr viel größer im Vergleich zu den anderen westafrikanischen Ländern, aber da waren wir halt ziemlich lange. Und da werden 3 Sprachen gesprochen. Oder es gibt die 3 großen Sprachen. Und die eine Sprache spricht eigentlich jeder, Tirija. Und in diesen 7 Monaten haben wir halt eben auch etwas von der Sprache gelernt und konnten dann uns so weit konnten die Sprache so gut, dass wir uns mit den Leuten verständigen konnten, dass wir einkaufen gehen konnten, dass wir die Begrüßungsfloskeln richtig gut drauf hatten. Und dann kann man eben viel besser in Kontakt mit den Menschen. Jetzt in den westafrikanischen Ländern ist es so, dass wir erstens nicht so viel Zeit da haben, weil das mit den Visa nicht funktioniert. Und zweitens ist es so, dass, obwohl die so viel kleiner sind, es viel, viel mehr Sprachen gibt. Und dann, egal in welches, also so gefühlt in jedem Dorf oder in jeder Region wird eine andere Sprache gesprochen. Und es ist einfach unmöglich, die Sprachen zu lernen, zumindest für uns. Wenn man halt nur 2 Monate in einem Land ist und dann mehrere Sprachen lernen muss, ist es halt, ja.
Also so zum Beispiel in Ghana gibt es, glaube ich, über 50 Sprachen.
Ja.
So, das ist halt wirklich, du fährst von einem Dorf ins nächste oder du startest am Morgen, da wird die Sprache gesprochen und am Abend wird schon wieder eine andere Sprache gesprochen. Und auch die ethnischen Gruppen haben ja zum Teil unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Kultur und das ist halt super schwer für uns. Wir wünschen uns, wieder durch größere Länder zu fahren, um einfach tiefer in die Kultur einzutauchen, weil gerade ist es neu, 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 neu und das ist unfassbar anstrengend.
Und halt auch sehr frustrierend, weil der Grund, warum wir diese Reise machen, ist, um Menschen gut kennenzulernen, um die Kultur gut kennenzulernen. Und jetzt funktioniert das einfach nicht.
Nicht so, wie wir es wollen, ja, oder was genau, unsere Anforderungen so,
ja,
sind.
Ja.
Ja, aber am Anfang war es noch echt schön und auch so die Sahara zum Beispiel ist unfassbar
divers. Also wir waren 6 Monate insgesamt in der Wüste, sind halt oft am selben Ort geblieben für längere Zeit, aber es ist krass, wie doll sich doch einfach so eine Wüste verändern kann.
Ja. Und es ist wunderschön. Also ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe mich so, oder wir haben uns so in die Wüste verliebt.
Ja, wirklich. Boah, unfassbar.
Richtig schön auch, ja, gerade so eine Wüste, wo man sich so einfach vorstellt und so normal, dass man sich darin verlieben kann. Auch mal schön, das zu hören. An dieser Stelle kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Wenn dir die Folge bis hierhin gefallen hat, dann lass doch gerne eine Bewertung oder ein Abo da. Ich würde mich über deinen Support sehr freuen. Ansonsten schau gerne in die Shownotes vorbei. Hier findest du weitere Möglichkeiten, wie du mich auch monetär monatlich unterstützen kannst. Oder du empfiehlst oder holst dir selber das E-Book Low Budget durch Lateinamerika, welches ich zusammen mit Vivian, meiner Partnerin, selbst geschrieben habe. Dabei sparst du dir das ein oder andere Geld während deiner eigenen Lateinamerika-Reise. Ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche dir jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Wir kommen gleich an ein Land, und das habt ihr schon öfters angesprochen, nämlich Marokko. Kommen wir gleich dazu, aber davor, aufgrund dieser schnellen Veränderung und aufgrund dessen, dass ich weiß, wie schwer es ist, anzukommen während einer Reise und tiefer einzusteigen in die Kultur, mit Menschen eine tiefere Verbindung herzustellen, jetzt mal die Frage, wie ihr mit Einsamkeit umgeht. Ihr seid zwar zu zweit, aber trotzdem fühlt ihr euch ja wahrscheinlich öfters mal einsam, weil ihr keine Gleichaltrigen habt, habt ihr selber mal in einem Beitrag geschrieben, oder auch vor allem, weil ihr auch keine Frauen habt, mit denen ihr mal sprechen könnt. Wie geht ihr so damit um?
Also es ist manchmal schon echt schwer und auch ein bisschen traurig. Mhm. Vor allen Dingen, weil wir sind mit diesem Spruch losgefahren, oder den kennt man eigentlich so, man ist auf einer Reise, ist man niemals einsam, nur manchmal allein. Und bei uns ist es halt genau andersrum. Ja. Also wir sind
nie allein.
Es sind immer Menschen um uns herum, aber wir sind halt manchmal einsam, weil die Menschen ganz anderes Leben hier führen, weil der Bildungsstand auch sehr unterschiedlich ist, also anders einfach, die lernen andere Dinge. Vor allen Dingen in den Dörfern ist es halt wirklich schwer, weil es gibt auch große sprachliche Barrieren, obwohl wir Französisch und Englisch sprechen, aber die Einheimischen tun das halt manchmal nicht in den kleinen Dörfern. Und es ist so, wir können nicht die Gespräche führen, die wir eigentlich führen würden.
Es bleibt alles so auf der Oberfläche hängen. Und es ist manchmal so, wenn's dann mal irgendwie dazu kommt, dass es ist, okay, jetzt kommt ein tieferes Gespräch, dann scheitert es halt ganz oft einfach an der Sprache. Also es ist echt doof. Und wir verbringen halt nicht so viel Zeit in zum Beispiel großen Städten, wo die Menschen mit Englisch als Sprache aufgewachsen sind, wirklich. Und wo die sich so ausdrücken können, wie sie es auch wollen. Und dann ist es immer super schwer, wenn eine Partei sich nicht so ausdrücken kann, wie sie gerne will.
Ja. Aber und wir wollen halt nicht so viel Zeit mit Europäern verbringen, weil wir einfach hier sind, um die Einheimischen kennenzulernen und nicht um mit Europäern abzuhängen. Und so manchmal fahren wir dann zusammen mit anderen Radreisen, und das sind dann immer so super schöne Zeiten, weil es halt wieder tiefgründige Gespräche gibt, wenn man sich austauschen kann und so.
Wenn man dasselbe erlebt, das ist auch so ein Ding. Also so, es ist super schwer, Leute zu finden, die uns verstehen. So auch unsere Eltern oder unsere Freunde zu Hause, die führen wir führen so unterschiedliche Leben, dass es halt super schwer ist, irgendwie zu verstehen, was wir machen, oder für uns zu verstehen, was die machen. Irgendwie, wenn die jetzt studieren, ist es schwer, die Probleme dann nachvollziehen zu können oder so.
Ja, von beiden Seiten.
Genau, von beiden Seiten. Du hattest ja auch angesprochen mit Frauen. So, die Menschen, die wir treffen, zum Beispiel die anderen Radreisende, das sind Männer. Und es ist manchmal echt schwer, Frauen zu finden.
Es gibt nur zwei weibliche Solo-Radreisende gerade an der ganzen Westküste. Das sind, weiß nicht.
Also wirklich von Marokko bis Südafrika gibt es noch zwei andere Frauen, die ohne Mann unterwegs sind.
Und das ist halt, und die sind halt nicht in unserer Gegend. Also die eine ist vor uns und die andere ist hinter uns. Und also da merkt man so, das sind halt die Menschen, mit denen wir uns am liebsten austauschen würden. Und wir machen das auch über WhatsApp, Instagram, aber
Ja, es ist halt was anderes.
Nicht persönlich.
Ja, verständlich. Das gehört ja auch dazu. Also klar, bei Vivian und mir auf der Reise war es dann so, dass wir unsere Beziehung immer vertieft haben, weil wir wirklich über alles irgendwie sprechen mussten. Also dadurch wird ja auch wahrscheinlich die eigene Beziehung nochmal viel stärker, auch zwischen euch. Vielleicht mal die Frage, wie empfindet ihr das? Davor wart ihr Geschwister, klar, in Deutschland. Jetzt seid ihr ja irgendwie Geschwister-Team. Ihr teilt ja alles miteinander. Das ist ja, wie hat sich da eure Beziehung zueinander verändert?
Also wir waren vorher, bevor wir losgefahren sind, auch schon sehr, sehr eng. Also so Greta war meine beste Freundin, ich war ihre beste Freundin. Deswegen war es nicht so ein krasser Unterschied. So, es ist ja zum Glück auch so, dass wir mit den gemeinsamen Werten aufgewachsen sind, mit den gemeinsamen Erfahrungen. Also wir kennen uns ja schon wirklich, wirklich sehr gut.
Und auch mit den gleichen Standards. Also das ist auch ganz oft schwierig beim Zusammenreisen, dass man irgendwie dieselben, ja, irgendwie zum Beispiel dasselbe Budget hat, dieselben Erwartungen an Essen, an Unterkünfte. Und bei uns war das halt nie ein Thema.
Ja, also wir haben sehr wenige Punkte, wo wir uns in die Haare kriegen könnten. Aber natürlich, diese Reise verändert auch unsere Beziehung und wir haben uns früher viel mehr geickert und jetzt...
Und gestritten.
Und gestritten und jetzt haben wir uns noch kein einziges Mal in 2,5 Jahren gestritten. Wir wissen genau, wo unsere Grenzen sind und wir halten die auch ein, weil wir halt abends immer ins gemeinsame Zelt kriechen
müssen. Genau, es ist halt so, wenn man den anderen... Also zu Hause war das öfter so, dass man den anderen auf die Palme gebracht hat und dann konnte man selber ja einfach ins Zimmer verschwinden und musste sich damit nicht mehr auseinandersetzen. Wenn ich jetzt aber Hannah so weit treibe, dass sie sauer auf mich ist, dann kriege auch ich das ab. Wir müssen am Abend zusammen ins selbe Zelt. Und das ist halt nochmal so ein Punkt, wo es ist, ja okay, ist es mir das jetzt wert? Nee, okay, komm, wir lassen es einfach.
Ja, und noch so ein weiterer Punkt ist, dass wir, glaube ich, auch in Zukunft unfassbar eng sein werden, weil wir halt einfach über so einen langen Zeitraum Erfahrungen gemacht haben, die niemand anderes zu Hause gemacht hat, die niemand kennt, dieses Leben von uns. Und es ist ja schon eine extrem lange Zeit für uns. Also jetzt sind es halt 2,5 Jahre, aber bis wir in Südafrika ankommen, sind wir bestimmt bei 4 Jahren. Und das ist ja, keine Ahnung, ein Fünftel unseres Lebens. Wir sind jetzt 21, 22.
Können wir selber ausrechnen.
Ja, also ein sehr langer Zeitraum unseres Lebens, wo halt kein anderer Mensch weiß, wie uns das verändert hat. Und wir verändern uns ja auch in eine ähnliche Richtung zusammen.
Und dann auch zu Hause werden wir dann, also wenn wir zurückkommen von der Reise, werden wir auch dieselben Schwierigkeiten haben, uns wieder ins irgendwie einen Alltag zu haben, uns ins Leben in Deutschland wieder einzugliedern. Und ich glaube, da werden wir uns gegenseitig sehr große Stützen sein, weil diese Person einfach weiß, wie es sich anfühlt auf Reise, also auf unserer Reise zu sein. Es ist ja noch nicht mal unbedingt auf Reisen generell, sondern auf unserer persönlichen Reise zu sein.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil genau so geht es mir und Vivian auch jetzt nach der Reise. Niemand kann es nachvollziehen, was wir erlebt haben, was für Erkenntnisse wir hatten, was für Schwierigkeiten wir hatten, über welche Themen wir gesprochen haben. Das ist ja schon eine ganz tiefe Verbundenheit. Könnt ihr euch überhaupt noch vorstellen, nach der Reise was Getrenntes zu machen? Also Greta geht jetzt nach Köln studieren, Hannah geht nach Berlin oder so. Oder habt ihr da schon so eine Vorahnung, in welche Richtung das gehen könnte?
Also es war schon, bevor wir losgefahren sind, war schon irgendwie klar, okay, wir müssen in dieselbe Stadt ziehen. Und auch so zum Beispiel meine beste Freundin zu Hause, also als wir noch in der Schule waren, hat sie schon irgendwie geguckt, wo sie studiert, weil es ist irgendwie klar, dass ich dann zu ihr in die Stadt ziehe. Und dann hat sie schon geguckt, ob es da auch was für Hannah gibt und was Hannah da studieren könnte, weil sie wusste, sie kriegt mich nur zu sich, wenn auch Hannah in die Stadt kommt.
Und wir träumen extrem häufig davon, dass wir dann später gemeinsame Wohnungen nebeneinander
also ganz
haben.
Später, nach dem Studieren und so. Wenn wir Familien haben.
Genau, dass wir dann Wohnungen nebeneinander haben. Und also wir planen schon unser gemeinsames Leben. Ob das dann so wird, keine Ahnung, aber gerade
ist es unvorstellbar, dass es nicht so wird.
Ja. Also wir werden wahrscheinlich nicht mehr alles 24-7 zusammen machen, einfach weil...
wir da noch andere Menschen haben. Genau. So, jetzt haben wir ja nur einander.
Aber wir werden glaube ich, noch sehr, sehr eng sein.
Ja.
Also ihr werdet euch in Zukunft auch weiterhin abstimmen.
Wahrscheinlich auch schon.
Ich bin super gespannt, wie das danach sein wird, weil ich und Vivian dachten das auch, dass wir so ein bisschen getrenntere Wege gehen. Wir haben so einen Alltag und dann abends nach der Arbeit, 17, 18 Uhr, sind wir auf der Couch, wir sprechen miteinander, wie es war, dann machen wir Essen. Und ich bin auch erstmal ins Angestelltenverhältnis wieder gegangen. Vivian hat sich direkt selbstständig gemacht. Und das Universum wollte es, dass wir heute sogar zusammen arbeiten, ne? Weil wir uns einfach so gut kennen und alles gemeinsam machen, dass wir auch sagen so, hey, wir sind auch beruflich mittlerweile ein ganz gutes Team. Klar, wir haben Herausforderungen, aber das hat uns so krass zusammengeschweißt. Deswegen bin ich super gespannt, wie das bei euch sein wird. Ob ihr so ein bisschen klar zusammen wohnen, aber ob ihr auch studiummäßig oder beruflich unterschiedliche Wege gehen werdet. Bin ich mal gespannt. Aber jetzt kommen wir endlich zu eurem Lieblingsland Stand heute. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Aber warum ist Marokko so besonders für euch gewesen und ihr habt dort ganze 7 Monate verbracht? Auch ich wieder habe nicht so gute Sachen von Marokko gehört, erstens. Klar, ich weiß immer, wie man damit umgehen sollte, wenn man sowas hört. Viele Leute haben ja auch ganz viele Länder in Südamerika und Lateinamerika schlecht geredet. Aber nichtsdestotrotz mal die Frage, warum hat Marokko so einen Einfluss hinterlassen?
Also erstmal muss man auf jeden Fall sagen, wir hatten ein unfassbares Glück in Marokko, dass wir die Leute kennengelernt haben, die wir kennengelernt haben, weil wir eben genau Menschen kennengelernt haben, mit denen wir uns unfassbar gut verstehen, mit denen wir immer noch Kontakt haben, mit denen wir auch träumen, später irgendwie ein Café zusammen zu haben. Also es ist wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Freundschaftsgruppe, die da, in die wir reingerutscht sind.
Und so, wir hatten auch generell, also wir haben eh auf dieser Reise unfassbar viel Glück, also uns passieren eigentlich kaum schlimme Dinge oder, ne, so natürlich.
Also zum Beispiel, uns wurde noch nie was geklaut und wir schließen nie was an.
Ja.
Also weder in Europa noch in Westafrika.
Ich habe gerade auf Holz geklopft, dass es auch so bleibt.
Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Ich bin gespannt, ich bin richtig gespannt. Aber ja, wir gehen einfach immer noch weiter so naiv durchs Leben und ich glaube, keine Ahnung, manchmal denke ich so, kurzer Abschweifer, aber manchmal denke ich so, ja, wir haben bestimmt schon mit einem, keine Ahnung, Dieb oder mit so einem, jemand, der uns ausrauben wollte, gesprochen. Aber der, als er dann halt irgendwie einen Satz mit uns gewechselt hat, hat er sich halt anders überlegt. Oder der sieht so mitten im Wald irgendwie 2 Fahrräder stehen mit so einem Zelt und dann denkt er sich so, nee, die kann ich nicht angreifen, das ist so auffällig, das ist so, die sind so hilflos, das geht nicht. Ich weiß nicht, ja, das ist irgendwie unsere Art, durch diesen Kontinent zu fahren und es klappt bis jetzt ganz gut. Aber zurück zu Marokko. Es ist halt, also Marokko ist halt für uns super, super toll, weil halt die Menschen extrem gastfreundlich sind. Wir sind super, super, super schnell jeden Tag mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt gekommen und das ist halt einfach super, super hilfreich für uns auf so einer Reise, wenn man halt nach Kontakten sucht. Und das hat uns halt vieles erleichtert und das ist auch einer der größten Gründe, warum Marokko uns so gefallen hat. Und wir wurden halt von jeder Familie aufgenommen, so als wären wir die Kinder. Also die Kinder leben ja auch noch, bis sie irgendwie verheiratet sind bei den Familien. Das heißt, wir waren auch nicht zu alt, sondern wir waren halt einfach dann die Kinder von den Familien. Und jeder hat auf uns aufgepasst.
Es war zum Beispiel auch super easy, zu Leuten mit nach Hause zu gehen, weil in Europa war es halt immer so, ja, okay, wenn wir eingeladen werden, okay, ne, können wir da jetzt einfach mitgehen, vor allem, weil wir hauptsächlich von Männern eingeladen werden. Und in Marokko war das wirklich dann einfach so, wir konnten eigentlich mit jedem mitgehen, weil, also mit jedem jungen Mann zum Beispiel auch, weil die uns einfach zu Mama nach Hause gebracht haben. Also so bis 30 war eigentlich klar, okay, die wohnen noch bei der Mama, mit den Schwestern, mit den Brüdern. Und ja, es war, wir haben uns so geborgen und sicher gefühlt und es war, ja, der perfekte Start für Reisen mit anderen Kulturen.
Ja.
War das auch die Sprache? Also konntet ihr die Sprache oder habt ihr euch hauptsächlich auf Englisch unterhalten mit den Menschen dort?
Auf Französisch. In Marokko ist so die Amtssprache Französisch und in den Schulen wird alles auf Französisch gelehrt.
Aber mit den Menschen, mit denen wir richtig nah waren, haben wir mit allen Englisch gesprochen.
Und Deutsch.
Und Deutsch,
ja. Weil da unsere Freundesgruppe da, die haben alle Deutsch gelernt. Okay. Genau, also das hat... Ja, Englisch und Französisch, aber es haben halt auch ganz viele kein Englisch und Französisch geredet. Und da war es dann am Anfang mit Händen und Füßen und am Ende dann ein bisschen auf Tirija, also auf der Sprache in Marokko.
Bedeutet, ihr seid aufgrund dessen, weil ihr erstens mit den Leuten besser kommunizieren konntet, also Sprache war ein ganz wichtiger Punkt. Was waren noch so wichtige Punkte? War es die Umgebung, dass ihr da quasi alles hattet, was ihr irgendwie gebraucht habt? Oder was waren die entscheidenden Punkte, dass, ich sag mal, die Rahmenbedingungen so gut waren, dass ihr euch auch in dieses Land verlieben konntet? Könnt ihr das beschreiben?
Ja, also es ist auf alle Fälle auch ein paar solche Sachen. Also die Landschaft ist unfassbar schön. Es gibt alles in Marokko. Es gibt die Wüste in Marokko, es gibt die Berge in Marokko. Also zwei Gebirge, das Rifgebirge und das Atlasgebirge oder zwei große Gebirge. Es gibt das Mittelmeer, es gibt den Atlantik.
Und vor allem gibt es Platz zum... Also Marokko ist einfach groß. Und da gibt es auch mal Flächen, wo dann keine Menschen wohnen. Und das ist auch sowas so... Wir brauchen manchmal auch einfach Zeit, wo wir nicht... Oder Zeit, die wir nicht mit anderen Menschen verbringen. Und das ist hier in Westafrika manchmal ein bisschen schwer, weil es sehr eng besiedelt ist. Und dann haben wir halt eben nicht immer die Energie, uns mit Leuten oder Zeit mit Leuten zu verbringen, wenn wir schon den ganzen letzten Monat Zeit mit Menschen verbracht haben. Irgendwann sind wir dann einfach ausgelaugt. Und das war in Marokko, hatten wir halt die Möglichkeit, auch die Energie wieder aufzutanken.
Ja, und dann ist halt auch vor allem die lange Zeit, die wir dort verbracht haben, weil wir einfach... Marokko nichts Neues mehr für uns war, sondern ein sicherer Platz. Wir wussten, wie wir die Männer in den Kartenspielen schlagen. Wir wussten, wie wir uns bei den Männern aus dem Fenster lehnen können. Also wie frech wir sein dürfen.
Wir waren auf mehreren Hochzeiten. Wir wussten, wie man sich da verhält. Es war einfach wirklich, wirklich gut. Wir haben uns... Ja, es war dann am Ende echt unser Zuhause. Wir konnten auf die Straße gehen und wir haben uns wohlgefühlt. Wir mussten nicht überlegen, okay, wo kriegen wir jetzt was zu essen? Wie viel kostet das jetzt? Sondern es war einfach, ja, das war einfach ganz klar.
Ja, und halt vor allen Dingen die Menschen. Also wir haben mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen sofort ziemlich gut connected und wir haben ganz, ganz viele Orte in Marokko, wo wir immer wieder für ein paar Wochen hingehen konnten und einfach dort leben konnten, weil wir uns mit den Leuten so gut verstanden haben und wir halt dann einfach so ein Teil von deren Leben waren und das war wunderschön.
Ja, und jedes Mal, wenn uns was zu viel war, sind wir einfach irgendwo hin, wo wir die Leute kannten, sind wir zu den Leuten nach Hause und haben uns erstmal nochmal ausgeruht und neue Energie getankt.
Mhm. Das klingt mega schön, erinnert mich ganz stark an meine Zeit in Peru und in Kolumbien. Da würde ich auch sagen, da hatte ich so die größte Verbundenheit zu den Menschen, weil ich dort auch angefangen habe zu arbeiten. Aber auch Vivian oder jetzt auch in Panama hatten wir auch so eine schöne Zeit, wo wir ja einfach einen schöneren und tieferen Kontakt mit den Menschen hatten. Bei uns hatte das auch ganz viel zu tun mit der Sprache, die wir dann relativ gut sprechen konnten, also Spanisch. Deswegen kann ich diese schöne Zeit absolut nachvollziehen. Jetzt seid ihr durch Westafrika und seid in Ghana und ihr habt vor ein paar Wochen, ich glaube vor knappen Monaten, einen Beitrag veröffentlicht mit dem Slogan "Alles begann mit Ghana". Also vielleicht hier, warum begann alles mit Ghana? Und welchen Einfluss hatten eure Eltern bzw. euer Vater da?
Ganz, 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 ganz großen Einfluss hatten die. Also unsere Eltern sind beide gereist. Die sind ja in ihren 20ern und 30ern waren die ganz, ganz viel am Reisen. Unsere Mutter in Mittel- und Südamerika und unser Vater in Afrika. Und wir sind halt mit diesen Geschichten aufgewachsen und mit diesem, ja, mit mit diesem Blick aufs Reisen. Also bei uns zu Hause war es immer so, Reisen ist das Leben. Und es war auch von Anfang an irgendwie klar, dass wir nicht nach der Schule sofort anfangen werden zu studieren, sondern halt reisen werden. Und
wir haben halt auch nur Campingurlaub und so gemacht.
Ja, genau. Also immer nur im Zelt geschlafen.
Genau, das heißt, das hat uns schon so sehr geprägt. Und auch als wir losgefahren sind, so ganz viel war einfach Kindheitserinnerungen. Und es war ja einfach wunderschön. Und unser Vater hat sich in Ghana verliebt. Also Ghana ist sozusagen sein Marokko, unser Marokko. Und wir haben immer gesagt, ja, wir wollen nach Ghana. Und dann haben wir halt einfach irgendwann entschieden, ja, wir werden mit den Fahrrädern nach Ghana fahren. Und erst dann kam der Plan, dass wir nach Südafrika einfach durchfahren.
Weil wenn wir schon in Ghana sind, können wir auch einfach weiter nach Südafrika. Ist ja nicht mehr so weit.
Aber ja, genau, also okay. Eigentlich unser Ziel war Ghana. Und wir haben halt die Geschichten von den Menschen gehört, die unser Vater hier kennengelernt hat, von der Kultur. Und wir sind, ja, wie gesagt, damit aufgewachsen. Und als wir dann hier angekommen sind, war das schon ein krasser Moment, also ein riesiger Meilenstein, weil irgendwie ist das voll ein schönes Gefühl, auf den Spuren von den Eltern zu sein. Und unser Vater hat uns auch ganz viele Orte rausgesucht und so zum Beispiel in Princestown, da wo ich so 2 Wochen so lange krank war, haben wir halt in der gleichen Unterkunft gewohnt wie er damals und wir kannten die Fotos von diesem Ort, ist halt eine riesige Burg und das ist ja ganz besonders und wir sind super gerne auf den Spuren von unseren Eltern.
Ja.
Würdet ihr sagen, das finde ich so interessant, weil meine Eltern kommen von einer ganz anderen Richtung. Also ich bin nicht mit dem Reisen groß geworden. Klar, wir haben jedes Jahr Campingurlaub gemacht in Kroatien. Aber ursprünglich kommen meine Eltern eben aus Russland, sind nach Deutschland eingewandert und da bestand das Leben eher aus Arbeiten und weniger Reisen. Als ich dann gesagt habe, hey, ich gehe jetzt reisen, war das für meine Eltern so, warum? Also warum willst du reisen gehen? Deutschland ist sicher, warum willst du jetzt in fremde Länder, wo es gefährlich ist? Hier ist doch schön, bleib hier. Und ihr seid ganz anders aufgewachsen. Ihr habt schon der Samen wurde schon sehr früh in eurer Kindheit gesät. Würdet ihr sagen, es hat euch, also könnt ihr das soweit dann auch vielleicht mehr genießen als ich auf der Reise? Weil ich hatte oft diesen Gedanken, ich muss jetzt noch studieren gehen oder ich muss jetzt was Vernünftiges arbeiten anfangen. Ich verplemper vielleicht meine Zeit. Hattet ihr diese Gedanken oder ist es aufgrund eurer Eltern so, nee Mann, wir reisen jetzt so lange, wie wir Bock haben, weil wir haben noch genug Zeit, um zu arbeiten und so haben unsere Eltern es auch vermittelt. Wie würdet ihr das sagen?
Also auf jeden Fall haben wir es, glaube ich, leichter als Menschen, die nicht mit der vollsten Unterstützung, also bei uns, unsere Eltern haben uns wirklich unterstützt bei der Reise und nicht nur gesagt, ja okay, ist okay, wenn du das machst, sondern wirklich, die haben uns geholfen und natürlich es ist dadurch sehr viel leichter. Aber ich meine, wir sind ja trotzdem in derselben Gesellschaft aufgewachsen. Also wir sind trotzdem in Deutschland aufgewachsen und es ist ja, in Deutschland ist es irgendwie so, zumindest in unserer Blase, so ja, nach der Schule 1 Jahr Auszeit nehmen, mach das. Aber länger als 1 Jahr? Jetzt seid ihr schon 2 Jahre unterwegs, wie lange wollt ihr das denn? Wollt ihr nicht auch noch studieren? Und also so, 1 Jahr ist voll in Ordnung, aber danach wird's schwierig und dann macht das natürlich auch ein bisschen was mit dem eigenen Kopf. Irgendwie, wir sehen jetzt alle unsere Freunde studieren oder sind teilweise schon fertig und sind jetzt schon richtig im Beruf. Und wir sind so, ja, wenn wir nach Hause kommen, dann haben wir halt das Abitur und fangen halt so. Also es ist wirklich so, als würden wir gerade die Schule beendet haben, wenn wir nach Hause kommen. Und wir sind dann halt an einem ganz anderen Punkt
auf dem Blatt Papier.
Genau,
Blatt Papier wirkt so, als ob ihr nur aus der Schule gekommen seid.
Ja, ja. Wir sind dann halt in ganz anderen Stages als unser Umfeld. Und dann, das ist schon manchmal ein komisches Gefühl.
Aber ich muss sagen, dass das durch unsere Eltern, also weil wir durch unsere Eltern so eine Sicherheit bekommen, dass das nicht ein großer,
also,
große Sorgen von uns
sind. Es hat absolut keinen Einfluss auf diese Reise. Ja. So gar nicht.
Also ihr habt auch eine, sag ich mal, ein stabiles Fundament. Was ich auch immer mittlerweile sage, ist super wichtig. Auch meine Eltern haben mir für diese Reise, die ich dann gemacht habe, mit Vivian ein super stabiles Fundament geboten, damit ich diesen Schritt wagen kann. Ich glaube, viele haben den Traum und ich hatte das tatsächlich, glaube ich, mit Anna und Eugen in der letzten oder in der, ja, vor 2 Wochen habe ich die Folge mit denen aufgenommen. Es ist so eine Phrase, so jeder kann reisen. Aber das ist vielleicht gar nicht so möglich, weil jeder hat andere Karten auf der Hand. Was sagt ihr dazu?
Das ist eine Frage, mit der wir uns sehr viel beschäftigen und eine Frage, die oder eine Aussage, die uns sehr oft begegnet und wir stimmen der überhaupt nicht hinzu. Also es ist auf gar keinen Fall so, dass jeder reisen kann. Es ist auch nicht so, dass jeder, der in Deutschland aufgewachsen ist, reisen kann, sondern es sind halt immer äußere Umstände, die dir diese Reise oder die dir eine Reise ermöglichen oder nicht. Und das hat nicht unbedingt was mit Geld zu tun, sondern es reicht ja, wenn du
Transgender bist.
Ja.
Du kannst dann zwar in Europa reisen, aber du kannst nicht in allen Ländern reisen. Du kannst nicht so eine Reise machen wie wir.
Ja, oder keine Ahnung, wenn deine Mutter krank ist und du dich kümmern musst. Oder wenn du psychisch nicht in der besten Verfassung bist und irgendwie damit klarkommst. Ja, also es sind ganz, 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 ganz viele äußere Einflüsse, die dir diese oder die dir eine Reise eben nicht ermöglichen können.
Ja, stimme ich absolut zu. Es ist ganz, ganz abhängig von den Gegebenheiten, die man hat oder jeder hat. Auch hier nochmal, weil ich die Frage sehr, sehr spannend fand, in einer Folge, die ich mit Anna und Eugen aufgenommen habe, nämlich die Aussage, Menschen in ärmeren Ländern sind mit weniger glücklicher als Menschen im Westen bzw. in Deutschland. Wie steht ihr dazu?
Auch stimmen
Schwierige
wir,
Aussage.
ja, sehr schwierige Aussage. So, was, also ich würde sagen, es ist, man kann jetzt nicht sagen, die Menschen, ich weiß gar nicht, ob das wissenschaftlich bewiesen ist oder so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Menschen hier glücklicher sind als in Deutschland oder dass die Deutschen glücklicher sind. Es kommt, also ich glaube, es kommt auf den Menschen individuell an und vor allen Dingen so, wenn man noch nicht mal, also viele Menschen können sich hier ja noch nicht mal ihre so Grundbedürfnisse erfüllen. Die können nicht, wenn sie krank
Also
sind,
jetzt
ins.
vor allem in, jetzt nicht unbedingt in Ghana, aber vor allem in,
Natürlich auch in
ja,
Ghana.
ja,
Aber sie können nicht ins Krankenhaus gehen, wenn sie krank
ja.
sind. Sie können sich manchmal nicht 3 Mahlzeiten am Tag
Leisten.
leisten. So, dann, sie leben mit den wenigsten Dingen und sie wissen ja, mittlerweile weiß der Großteil der Menschen hier, dass es in vielen Ländern möglich ist, einfach den Wasserhahn aufzudrehen.
Ja.
Also so hier in Ghana sowieso, weil hier gibt es ganz viel fließend Wasser, aber auch also ich glaube, in jedem kleinen Dorf ist es angekommen, dass man, wie die
Dass
hier
es in
leben.
anderen Ländern normal ist, dass man einfach im Haus fließendes Wasser hat.
Und viele, viele Menschen träumen davon, auch so zu leben. Also so in Marokko, und Marokko ist ja schon ein sehr fortschrittlich, also ein sehr entwickeltes Land. So, uns haben schon 13-, 14-jährige Jungs, und zwar nicht selten, haben schon gesagt, ja, sie wollen auswandern, sie wollen nach Deutschland, um Geld zu verdienen. Also hier ist der Kapitalismus und dieses, ich möchte mehr haben, auch schon voll angekommen. Und der Wunsch nach mehr Geld ist hier super, super krass
Und nach
verbreitet.
mehr Standard, nach mehr Möglichkeiten.
Das haben ja auch die Menschen so voll verdient. Also so, wir sind zum Beispiel auf einer 200 Kilometer langen Schlammstraße gefahren und die Menschen waren halt für Wochen in der Hochzeit der Regenzeit für Wochen da eingesperrt. Sie konnten diese Straße nicht benutzen. So,
Und das war die Hauptstraße, die durch das halbe Land führte.
ganz viele Menschen haben uns darauf angesprochen und meinten so, ja, wir leiden deshalb. Und sie
Ja.
wissen, dass es Asphaltstraßen gibt, also die sind ja, ne, so, das ist.
Ja. Und aber wenn man jetzt nimmt, ja, okay, also so, jetzt eine andere Seite davon, aber wenn man, die Leute sind hier an diesen Standard gewöhnt, wenn man jetzt Also ich meine jetzt nicht irgendwie, dass sie sich kein Essen leisten können oder dass sie keinen Zugriff auf
Bildung,
auf Bildung oder auf wie heißt das, Krankenhäuser,
medizinische
Versorgung haben. Ich meine, das ist ein komplett anderes Thema. Aber zum Beispiel, dass man sich einen Raum mit der Familie teilt. So, klar kommen die hier damit besser klar, als wenn man eine Person aus Deutschland nehmen würde und in einen Raum mit fünf oder mit der Familie dann in einen Raum stecken würde und sagen würde, ja, okay, das ist jetzt dein Zuhause. Natürlich kommen die damit besser klar, aber das ist halt einfach Gewöhnungssache. Also so, deswegen, wenn man eine Person aus, also eine Person nimmt, die hier mit diesem Standard aufgewachsen ist und eine Person, die mit deutschem Standard aufgewachsen ist und die beide in dieselbe Situation bringt, ist es klar, dass irgendwie die deutsche Person damit mehr Schwierigkeiten haben würde.
Ja, und so natürlich in Deutschland, ich sag immer, weil wir kriegen ganz viele Kommentare so, ja, und wir in Deutschland, wir meckern und sind unzufrieden. Und dann sage ich immer, ja, aber wir haben auch das vollste Recht. Also wir dürfen immer nach einem besseren Leben streben. Und in Deutschland sind auch super viele Menschen unfassbar arm und können an dem gesellschaftlichen Leben nicht so teilnehmen, wie sie wollen. Sie schämen sich dafür. Und diese Menschen sind...
Nur weil andere mehr leiden, heißt das nicht, dass man kein Recht auf dieses Leiden hat.
Ja, und vielleicht ist es auch nicht unbedingt, der eine leidet mehr und der andere weniger, sondern halt einfach andersrum. Manche Menschen kommen super gut damit klar, hier in einem Dorf zu leben, und andere im selben Dorf sehen sich nach einem Leben in Deutschland. Und so ist es halt in Deutschland auch ähnlich. Also so, wir sind in Deutschland auch super glücklich. Okay, wir haben es auch super leicht, glücklich zu sein, aber...
Meinst du jetzt uns spezifisch?
Ja.
Ja, also wir spezifisch.
Ja, und wir lassen uns nicht von diesem Druck mitnehmen, ja, viel Geld zu verdienen, so vom Leistungsdruck und so. Und manche Menschen lassen sich da voll mit reinziehen, weil sie es halt vielleicht auch immer von ihren Eltern bekommen.
Ja, und manche Menschen würden diese Reise nicht machen können oder diese Reise nicht genießen können, weil sie eben diese Sicherheit haben wollen für ihr späteres Leben und die halt jetzt eventuell schon an die Rentenkasse denken. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Es sind halt einfach unterschiedliche Menschen.
Wow, also ihr habt einige Punkte gerade angesprochen, die mich sehr inspiriert haben. Ich denke auch viele, die zuhören, haben sich gerade gedacht, sehr guter Punkt, sehr schöne Perspektive. Ich bin mir sicher, so eine Perspektive entwickelt sich auch erst während der Reise. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr davor wart, aber das, was ihr gerade gesagt habt, ist auf jeden Fall schon, klingt schon sehr weit und sehr reif. Also erstmal danke dafür. Auch ihr habt mir gerade den Horizont erweitert. Vielleicht mal die Frage so, wenn ihr das alles vergleicht, so auf die Vergangenheit und auf die ganze Reise, was sind so die Eindrücke und Erkenntnisse, was ihr jetzt schon für euer Leben mitnimmt, wo ihr sagt, hey, ich werde mein ganzes Leben diesen Punkt, diese Erkenntnis, diese Erfahrung mitnehmen?
Vielleicht das Vertrauen ins Leben und die Menschheit. Ja. Also wir sind schon immer mit einem sehr... Ja, wir wurden erzogen, immer erst das Gute im Menschen zu sehen. Und immer erst davon auszugehen, dass alle Menschen gut sind. Und also wir sind mit dieser Einstellung losgefahren, aber durch diese Reise wurde es halt einfach nochmal bestätigt für uns. Einfach dieses Jahr, egal wo du bist, egal was passiert ist, du wirst Menschen finden, die für dich da sind, du wirst Menschen finden, die dir helfen, die dich unterstützen, die dich aus der Scheiße wieder rausholen.
Ja, vor allen Dingen, du musst sie gar nicht erst finden, sondern sie kommen
ja, genau, ganz die häufig. Finden dich.
Ja,
die finden dich.
Also egal, in welchen Situationen wir waren und wie aussichtslos das war, ob wir jetzt irgendwie mitten in der Nacht in irgendeiner großen Stadt waren und keinen Schlafplatz hatten oder ob das Fahrrad kaputt gegangen ist, es war immer
jemand... Oder ob einer Malaria hatte.
Ja, stimmt. Es war immer jemand da, der uns gerettet hat. Sofort. Ja. Und so, keine Ahnung, das macht mit einem so viel, weil es so eine Sicherheit gibt und
so ein Vertrauen. Also es ist wirklich so, das wird schon irgendwie.
Ja.
Irgendwie wird das schon klappen. Und auch dieses, wir kriegen halt auch oft öfter mal die Kommentare, ja, ist ja eine schöne Erfahrung, wenn es auch gut endet. Und es ist so, nein, es ist jetzt schon eine schöne Erfahrung. Also so, selbst wenn jetzt, also ich meine, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber selbst wenn jetzt irgendwas Blödes passiert, ist es so, ja, das könnte auch irgendwo anders passieren. So, es kann immer irgendwo was passieren und wir hatten einfach jetzt, also selbst wenn morgen was passiert, wir hatten diese 2,5 Jahre, die wirklich die geilste Zeit unseres Lebens war.
Ja.
Und es ist so, selbst wenn jetzt irgendwas passiert, es war es wert.
Gerade, also würdet ihr sagen, gerade so dieses Vertrauen ist sehr stark geworden in das Leben, in euch selber?
Oh, ja, das ist auch nochmal eine Sache, das Vertrauen in uns selber. Dass wir wissen, zu was wir möglich sind, dass wir ja wissen, was wir machen können, das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir gelernt haben.
Ja, und dass es immer weitergeht. Also ich habe zum Beispiel, als ich losgefahren bin, die ersten Monate oder ersten Wochen war es, hatte ich auch dieses, ja, was möchte ich arbeiten, möchte ich studieren, das hatte ich auch. Egal, ob jetzt Mama und Papa uns so sehr unterstützt haben. Und jetzt ist es so, das habe ich nicht mehr, weil ich weiß, es geht immer weiter. So, jedes Mal, wenn wir in Schwierigkeiten waren, es ging weiter. Und das habe ich auch jetzt auf das Große, so auf mein ganzes Leben. So, ich weiß, dass zu Hause, dass ich einen Weg finde, um Geld zu verdienen oder dass irgendwas auf mich zugeflattert kommt, was mir hilft. Das stimmt schon, das hat sich auch noch verändert.
Ja, sehe ich auch so, fühle ich auch so. Ich finde, gerade durch so eine Reise, jetzt ihr nochmal in einem größeren Ausmaß, so mit dem Fahrrad durch Afrika zu fahren, ist nochmal was anderes, wie jetzt durch Lateinamerika mit dem Rucksack zu fahren. Auch das ist natürlich spannend. Man muss es auch gar nicht gegenseitig werten. Aber gerade dieses größere Träumen fällt einem auf jeden Fall einfacher. Also einfach mal diese Decke da oben, die jeder hat, so einfach mal bam, aufmachen und sagen so, was ist denn überhaupt möglich? Irgendwie ist alles möglich. Es werden Leute auf dich zukommen, die dir helfen werden. Es wird Probleme geben, die ich lösen werde. Aber plötzlich ist diese gläserne Decke weg und man hat so viel Freiraum und Kreativität und denkt sich so, alles im Leben ist möglich. Ich muss auch da nochmal auf diesen Punkt zurückgreifen, den Hanna vorhin gesagt hat. Ihr seid, also du hast vorhin gesagt, so, ihr geht sehr naiv durchs Leben oder jetzt auch durch diese Reise. Und Naivität habe ich früher als immer etwas Schlechtes wahrgenommen in der Gesellschaft, in der Arbeit, in der Schule. Ja, du bist halt naiv, so wenn ein Fehler passiert ist oder irgendwas. Mittlerweile sage ich, Naivität ist ein ganz wichtiger Wert für mich, weil durch diese Naivität wage ich mich überhaupt erstmal in Herausforderungen. Ansonsten würde ich alles 10-mal überdenken und nichts machen. Und das finde ich bei euch genauso spannend. Ihr nutzt diese Naivität für euch und legt die eher positiv aus und sagt, hey, alles wird schon so kommen, wie es soll. Und ihr glaubt an das Gute im Menschen.
Ja, also wirklich, für uns ist vielleicht Naivität dieses Vertrauen ins Leben. Einfach dieses, ja, um mal diesen negativ konnotierten Begriff wegzulassen.
Ja.
Statt Naivität einfach dieses, ja, das Vertrauen ins Leben. So,
ja. Ja, einfach auch den Menschen sofort zu vertrauen. Also wir gehen eigentlich mit jedem mit. Und
außer wir haben ein schlechtes Bauchgefühl, aber das ist vielleicht...
passiert so einmal im Jahr.
Ja.
und so, keine Ahnung, ganz viele Menschen finden das überhaupt nicht toll und sehen das als was Negatives. Aber wir haben einfach schon so viele tolle Erfahrungen dadurch gemacht. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht so viel nachdenke, sondern einfach mache.
Und es wäre so viel durch die Finger geflutscht. wären wir nicht so offen für die Menschen.
Und dann, aber ich will auch noch dazu sagen, dass wir uns jetzt nicht immer darauf ausruhen, dass uns irgendjemand zu Hilfe kommt.
Ja.
Also wir nutzen nicht.
Also wir sind nicht so, scheiße, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Egal, wird schon jemand uns helfen.
Ja, so, es ist schon, ich würde sagen, es ist schon so ein bisschen gesunde Naivität. Also,
ja.
Dass wir fahren jetzt nicht ohne Wasser durch die Wüste, weil wir denken, uns kommt jemand.
Ja.
Aber wir sind viel naiver als andere.
Ja, schön, dass ihr das nochmal anspricht. Ganz wichtiger Punkt. Jetzt ist es natürlich schwer, sowas einfach mitzugeben, jemanden. Trotzdem versuchen wir es hier jetzt mal, wenn euch jetzt gerade eventuell viele Frauen folgen und sagen, hey, das möchte ich auch mal machen. Gerade auch, ihr habt Vivian, also meine Partnerin, sehr stark beeinflusst und die hat gesagt, so, ey, ich glaube, ich will auch unbedingt mal durch Afrika fahren. Das sieht so schön aus. Und dieses Abenteuer, also auch dieses Abenteuer dahinter, dass sie quasi gemerkt hat, wie schön diese Anstrengung ist, im Nachgang vor allem, wenn man merkt, was man alles erreichen konnte aus eigener Kraft. Aber was würdet ihr einer Frau, die jetzt zuhört oder euch auch folgt, gerne mal persönlich sagen, wenn man diesen Traum hat? Was würdet ihr mitgeben, was man direkt einpacken kann und in die Hosentasche stecken kann? Naivität ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, es sei einfach ein bisschen naiver, aber vielleicht könnt ihr da was auch mit auf den Weg geben.
Also ich glaube, ich mag es eigentlich immer nicht so dolle zu sagen, aber ich glaube schon mutig zu sein. Also das Schlimmste, du kannst ja jederzeit abbrechen. Du kannst ja immer sofort nach Hause fliegen. Und nur da, natürlich ist das scheiße, wenn dann irgendwie die anderen Menschen sagen, ja, ich wusste das von Anfang an, aber das, ja. So, das ist halt überhaupt nicht schlimm, wenn das passiert. Es ist blöd, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Und wirklich, du musst ja nicht gleich nach Afrika. Du kannst ja erstmal durch Europa fahren.
So, ich weiß nicht, also so, ich weiß nicht, ob wir das hingekriegt hätten, psychisch direkt zum Beispiel vom Senegal aus loszufahren.
Ja, in Senegal zu fliegen und dann loszufahren, sondern so langsam, wir sind ja langsam in die Kulturen rein. So Marokko war das perfekte Zwischenziel und das Zwischenteil von Europa und Westafrika jetzt. Und du musst, also du musst es ja nicht gleich so groß machen, sondern man kann ja sozusagen erstmal üben. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du halt wieder nach Hause gehst. Und das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und so, du kannst dir einen Partner suchen. Also du kannst auch zu zweit losfahren, nicht gleich alleine, weil dann ist es manchmal schwer, seine Erfahrungen, ja, weil halt dich kaum einer versteht, ist es halt schwer, über die eigenen Erfahrungen und so zu reden.
Oder was auch manche machen, manche, die irgendwie mit ihrem Partner rumfahren, dass sie sich dann immer mal wieder trennen für ein bisschen und dann wieder Etappen zusammenfahren und dann wieder trennen und alleine unterwegs sind. Das scheint mir auch sehr gut, weil es ist, für uns ist es immer wie ein bisschen eine Pause, einen Mann dabei zu haben, weil man eben ein bisschen mehr abgeschirmt ist und ein bisschen sicher, und das muss auch nicht mal unbedingt ein Mann jetzt sein, aber wenn wir noch eine andere Person dabei haben, fühlen wir uns halt selber auch viel sicherer. So mit anderen Menschen, wenn wir andere Menschen dabei haben, dann denken wir nicht darüber nach, wo wir jetzt schlafen können, sondern es ist einfach so, ja, schlafen wir jetzt da, bauen wir da unser Zelt auf. Und das war, wenn wir mit männlichen Fahrradfahrenden rumgefahren sind oder als uns eine unserer Freundinnen besucht hat für 2 Monate, da war das auch so. Dann einfach eine andere Person dabei zu haben, die dir manchmal, ja, helfen kann, sich einfach wohlzufühlen.
Ja, also es ist auch
Ja.
so, es ist auch relativ einfach, jetzt so durch Afrika oder durch
Ja.
Westafrika zu fahren, durch diese Länder gerade. Und es ist auf alle Fälle herausfordernder als in Europa, das würde ich auf gar keinen Fall bestreiten. Aber es lohnt sich.
Ja.
Es lohnt sich aufzubrechen.
Ja.
Und man macht so viele wunderbare Erfahrungen und das ist so viel mehr wert als die ganzen Ängste, die halt ganz häufig unbegründet sind.
Sehr schöner Satz zum Abschluss. Es lohnt sich aufzubrechen. Das ist ein sehr schöner Satz. Kann ich auch so unterschreiben. Man geht mit viel und kommt mit noch mehr zurück von so einer Reise. Das habe ich selber auch erlebt. Zwar, ihr seid groß auf Instagram, ihr habt eine riesen Reichweite mittlerweile, was wunderschön ist, weil ich glaube, ihr schenkt auch den Leuten diese nahe Perspektive von Afrika oder von einem Teil von Afrika aktuell. Und jetzt nicht, was man erst in dem Tagesblatt oder in den Nachrichten sieht, sondern es haut nah in euren Stories, in euren Beiträgen und ihr macht das richtig schön. Und jetzt
Danke.
trotzdem die Frage an alle, wenn die euch das erste Mal kennengelernt haben hier in dem Podcast. Wo findet man euch denn am besten? Oder darf euch auch mal eine Frage stellen, auch wenn ihr wahrscheinlich viele Fragen bekommt. Trotzdem mal hier die Frage an euch. Wo findet man euch?
Also eigentlich, oder nur auf Instagram, unter dem Namen Hannah and Greta. Und Hannah halt mit H hinten.
Und Doppel-N.
Und Doppel-N.
Ganz kreativen Namen, die wir uns da ausgedacht haben.
Ja, genau, da findet man uns. Und ja, da mittlerweile machen wir relativ regelmäßig etwas, aber...
Jetzt die letzten 2 Wochen waren wieder so, keine Ahnung, 5-mal was in der Story vielleicht. Ja. Also es geht auf und ab, aber meistens kriegen wir das hin, regelmäßig
etwas zu posten.
Ja.
Gehört auch dazu, sich hin und wieder mal zurückzuziehen und jetzt auch manche Sachen einfach für sich zu erleben und jetzt nicht alles immer zu teilen.
Ja, auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall sehr verständlich. Ich verlinke es natürlich in den Shownotes und jetzt gilt nur noch vielen Dank zu sagen. Es war ein richtig schönes Gespräch mit euch beiden. Danke für diesen Perspektivwechsel vor allem in ganz vielen Punkten, ne? Weil ich kenne Afrika gar nicht. Ich musste auch zugegebenermaßen erstmal Google Maps öffnen und mir nochmal Afrika anschauen und wo ihr circa lang gefahren seid. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und ich wünsche euch noch eine gute Weiterreise. Ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann noch persönlich in Deutschland nochmal eine Folge aufzunehmen.
Ja, sehr gerne. Wir sind auf alle Fälle dabei.
Ja, also wirklich erstmal vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Das ist das erste Mal, dass wir einen Podcast gemacht haben und war ein guter Anfang.
Das freut mich natürlich, dass ihr euch auch wohlgefühlt habt. Darauf lege ich immer ganz viel Wert. Also dann macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.